Willkommen bei Yoga Zentrum Harz. Mein Name ist Franzine Strohband. In diesem Podcast geht es um die Kena Upanishad. Auch diese Texte haben Brahman, das reine Bewusstsein, zum Thema. Die Upanishad besteht aus drei Teilen. 13 Verse im ersten Teil, 15 Absätze im zweiten Teil und 6 Absätze im Epilog. Die Struktur ist sowohl Vers als auch Gedicht und Prosa. Und wir wissen nicht, ob der gesamte Text jemals so zusammengehörte. Diese Upanishad ist umfangreicher als die vorherige Mandukya Upanishad. Aber ich werde versuchen, sie in einem Podcast zu besprechen. Immer dazu gedacht, dich zu inspirieren, weiter über deine spirituelle Entwicklung nachzudenken und dich neugierig zu machen, weiter zu schauen. Die Texte beginnen als Gespräch zwischen Lehrer und Schüler über Brahman. Wir müssen innehalten und über das Konzept von Brahman nachdenken. Der Ausdruck Brahman wird in diesen Schriften gesehen als das eine, ewige, unvergängliche, unendliche und unverendliche Bewusstsein. Wir können also auch sagen, reines Bewusstsein, ein Ausdruck, den ich bevorzuge, um zu vermeiden, dass wir ein Bild oder einen Namen im Kopf erzeugen, der uns dann behindern kann. Reines Bewusstsein ist das, was ist, was war und sein wird. Ein schöner Vergleich mit diesem unendlichen Bewusstsein ist der Ozean, bei dem die Wellen des Ozeans Veränderungen unterliegen. Manchmal sind die Wellen heftig und können sogar verheerend wirken. Manchmal ist das Wasser glatt, wie ein Spiegel. Aber es ist immer noch derselbe Ozean. Mit diesem Vergleich ist gemeint, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem Bewusstsein eines jeden Lebewesens, Atman, und dem Bewusstsein von allem, Brahman. Das Bewusstsein bleibt selbst ewig unveränderlich und ist doch in allen veränderlichen Erscheinungsformen in dieser Welt sichtbar. An sich genug Stoff, um darüber zu philosophieren. Auch diese Kena Upanishad hat eine Invokation, in der der Kern des Inhalts des Textes enthalten ist. Die Anrufung, die zur Kena Upanishad gehört, bedeutet nach meiner persönlichen Interpretation Folgendes. Ich möchte meinen Körper, meine Sinne, meine Energie, meine Willenskraft, mein Denken und meinen Geist nutzen, um mein Bewusstsein zu steigern. Alles ist Bewusstsein und ich möchte mich daran erinnern, dass ich immer mit diesem verbunden bin. Die Weisheit dieser Upanishad motiviert mich, meine Selbstbewusstheit zu steigern. Zurück zum Text in dieser Kena Upanishad. Wir können sagen, dass es ein Abhandlung über ein rein konzeptuelles Wissen ist. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, liste ich zunächst 4 Arten von Wissen auf, die wir kennen und die üblicherweise als Klassifizierungen in höheren Denkfähigkeiten verwendet werden. Das ist wichtig, um zu lernen, mit Buddhi, deinem Unterscheidungsvermögen, mehr zwischen den verschiedenen Prozessen in deinem eigenen Denken zu unterscheiden. Ein Faktwissen. Wissen über grundlegende Elemente wie Sprache, Ausdruck, Konzepte, Details und Erfahrungen, die in einem bestimmten Bereich wichtig sind. Denke auch daran, lese, schreibe, rechne zu lernen. Prozedurales Wissen. Wissen, wie man etwas tut. Denke an Wege der Recherche, Techniken und Methode, aber auch daran, wie du den Abwasch machst oder kochst. Metakognitives Wissen. Selbsterkenntnis und Bewusstwerden des eigenen Wissens und der eigenen Erfahrung sowie des eigenen Lernprozesses. Durch Versuch und Irrtum lernen wir, wie man Fahrrad fährt, skatet und vieles mehr über das Leben an sich. Konzeptuelles Wissen, Verstehenswissen, Wissen über Elemente, die Teil einer größeren Struktur sind, und über gegenseitige Verbindungen oder Beziehungen. Du gehörst zu einer Familie, einem Land, einer Kultur. Mit rein konzeptuellem Wissen ist gemeint, dass das Wissen auf einer Idee, einem Konzept, einer größeren Struktur beruht. Es geht also um abstrakte Konzepte und Beziehungen zwischen konkreten Konzepten, Gesetzen, Theorien oder Modellen. Im Text der Kena Upanishad heißt es, dass das Gespräch zwischen Lehrer und Schüler davon ausgeht, dass es ein allumfassendes Bewusstsein gibt, das unveränderlich ist. Also ein Konzept über eine große, allumfassende Struktur. Die Frage ist, ob wir uns selbst, unser Denken, unser Handeln, unsere Existenz untersuchen können, ohne sie mit einem Rahmen oder Konzept zu vergleichen. Hierin liegt eine unmittelbare Gefahr, wenn wir ein Konzept wählen, das uns einschränkt und nicht dazu einlädt, die Grenze in unserer Selbstuntersuchung immer wieder zu verschieben. Überlege also selbst, ob es in deinem Denken Konzepte gibt, die dich beim Verschieben deiner Grenze einschränken. Zurück zum Text. Im ersten Teil fragt der Schüler den Lehrer: Durch wen oder was wird mein Geist angeregt und geleitet, Objekte wahrzunehmen? Von wem oder was wird meine Lebenskraft, die erste Ursache, geleitet? Durch welche Kraft sind Menschen in der Lage zu sprechen? Durch wen oder was sieht das Auge und hört das Ohr? Wir können feststellen, dass die Frage des Schülers eindeutig auf das Wunder unseres Bewusstseins von uns selbst gerichtet ist und auf das Verstehen, durch welche Kraft wir lebende, denkende, forschende, kreative Geschöpfe sind. So fragt der Schüler seinen Lehrer nach der Ursache des Lebens und der menschlichen Aktivität. Mit einem aufrichtigen Wunsch nach Wahrheit will er wissen, wer wirklich sieht und hört. Wer den scheinbar psychischen Menschen in Bewegung setzt. Er sieht um sich herum die phänomenale Welt, deren Existenz er mit seinen Sinnen nachweisen kann. Aber er will die unsichtbare, kausale Welt kennen, von der er nur noch eine vage Vorstellung hat. Ist der Geist alldurchdringend und allmächtig oder wird er von einer anderen Kraft angetrieben? Fragt er. Wer strahlt die Lebensenergie aus, ohne die nichts existieren kann? Der Lehrer antwortet: Es ist das Ohr des Ohrens, der Geist des Geistes, die Sprache der Sprache, das Leben des Lebens, das Auge des Auges. Der weise Mensch hält sich an nichts fest und geht über Wünsche und Begierde hinweg und erreicht unsterblich Leben. Eine Aussage, mit der unser gewöhnlicher Verstand Schwierigkeiten haben kann. Die physische Auge oder Ohren sind nicht in der Lage, die subtile Essenz wahrzunehmen, die hier gemeint ist. Diese Essenz kann auch nicht durch begrenzte Sprache ausgedrückt oder durch begrenzte Intelligenz erkannt werden. Denn sie ist unbegrenzt. Unsere Vorstellung davon, endliche Dinge zu kennen, ist ihren Namen und ihre Form zu kennen. Aber das Wissen über das Bewusstsein muss sich von Namen und Form unterscheiden. Das ist der Grund, warum manche erklären, dass das Bewusstsein unbekannt und unerkennbar ist, weil es viel mehr ist, als das Auge oder der Verstand oder die Sprache wahrnehmen, enthalten oder ausdrücken können. Die Upanishad sagt nicht, dass sie nicht erkannt werden kann. Sie ist für die begrenzte Natur des Menschen unerkennbar. Wie kann ein begrenzter Sterblicher das Unendliche verstehe? Aber kann es erkannt werden durch die wahre Natur des Menschen, der wir Atman nennen? Der Lehrer schließt mit das Auge, das Ohr, die Zunge. Der menschliche Verstand kann dieses Bewusstsein nicht kennen. Nur reines Bewusstsein bringt alles zum Leben, braucht aber selbst kein Leben, um zu leben. Normalerweise kennen wir nur drei Bewusstseinszustände: Wachen, Träumen und Schlafen, wie in der Mandukya Upanishad erzählt. Der vierte Zustand, Turiya, auch das höhere Bewusstsein genannt, das diese Zustände transzendiert. In den ersten drei Zuständen ist der Geist nicht klar genug, um zu verstehen. Aber im Turiya kann der Mensch in einer anderen Bewusstseinsebene verweilen. Das in den Upanishaden beschriebene Bewusstsein ist das höhere oder reine Bewusstsein. Unser Verstand ist begrenzt, aber wenn er durch das Licht des reinen Bewusstseins oder der kosmischen Intelligenz erleuchtet wird, ist er in der Lage, die erste Ursache oder das, was hinter aller äußeren Aktivitäten steht, zu verstehen. Der zweite Teil der Kena Upanishad beginnt mit der folgenden Aussage: Wenn du denkst, du weißt viel, weißt du wenig. Wenn du denkst, dass du das weißt, indem du es mit deinem gewöhnlichen Verstand oder von Natur aus untersuchst, untersuche es weiter. Wissen bedeutet die Verschmelzung oder das Zusammenfallen von Subjekt und Objekt. Um diese Verschmelzung zu erreichen, müsst ihr üben. Die Theorie kann uns nicht helfen. Das vorangegangene Kapitel hat gezeigt, dass die Erkenntnis des reinen Bewusstseins jenseits der Sinneswahrnehmung liegt. Da geht nicht das Auge, noch die Rede, noch der Geist. Deshalb erinnert der Lehrer den Schüler daran, das Wissen, das auf Sinneswahrnehmung oder intellektuellem Verstehen basiert, nicht mit transzendentalem Wissen verwechselt werden sollte. Obwohl der Schüler dem Lehrer vorbehaltlos zugehört hatte und intellektuell von der Wahrheit seiner Worte überzeugt war, musste er nun durch seine eigene Erfahrung beweisen, dass das Gehörte wahr sein konnte. Begleitet von seinem Lehrer untersuchte er durch Meditation in sich selbst die Bedeutung des reinen Bewusstseins. Dann wandte er sich wieder an den Lehrer und sagte: Ich glaube, ich weiß nicht viel. Ich sage auch nicht, dass ich es weiß. Ich denke auch nicht, ich weiß es nicht. Die Antwort des Lehrers: Das weiß derjenige, der es nicht begreifen kann. Derjenige, der es erfassen kann, weiß das nicht. Die Wahrnehmung der materiellen Wissenschaft ist auf die Sinnesebene beschränkt und ignoriert das, was jenseits davon ist. Sie wird daher immer begrenzt sein und kann sich ändern. Die Entwicklung des Bewusstseins ist nicht nur eine Sache des Verstandes und des Gehirns, sondern hängt von der Erweckung unseres latenten, höheren, reinen Bewusstseins ab. Wir haben aus dem vorangegangenen Text gelernt, dass reines Bewusstsein jenen unbekannt ist, der Wissen auf Sinneserfahrungen beschränkt ist. Dass es aber nicht unmöglich ist. Reines Bewusstsein ist dem Menschen nicht unbekannt, der durch Übung, Kontemplation und Meditation dazu kommt, die Wesen der Dinge zu erkennen. Durch diese Form des Wissens entdeckt der Mensch trotz des Wissens, dass sein Körper sterblich ist, dass die subtile Essenz seines Wesens unberührt bleibt. Diese Kraft liegt in jedem Menschen. Wenn das Wissen auf der direkten Wahrnehmung dieser unsterblichen Essenz beruht, transzendiert man alle Angst vor dem Tod und wird unsterblich. Wer reines Bewusstsein kennt, lebt sein Leben in Wahrheit, Satya. Wer das nicht erfährt, verliert seine Chance auf mehr Glück und Zufriedenheit. Der Weisheitsträger, der in jedem Lebewesen das gleiche Bewusstsein sieht, wird sich von den Fesseln der irdischen Existenz befreien. So viel zum zweiten Teil dieser Upanishad. In den letzten Teilen wird ein Fabel über Brahman erzählt. Erzählungen sind eine Form der Kommunikation durch alle Zeiten hindurch. Heutzutage gibt es immer mehr Aufmerksamkeit für diese Phänomene. Wie funktioniert das? Wie Geschichte funktioniert, hängt stark davon ab, wie der Zuhörer zuhört. Kritisch oder offen. Die Hälfte der Arbeit besteht also darin, den Kontext zu schaffen, in dem Geschichte gedeihen könne. Wenn du also dieser Fabel zuhören willst, werde still. Höre auf die Worte, aber vor allem höre über die Worte hinaus. Bevor wir beginnen, werden wir eine kurze Schweigeminute einlegen. Lenke deine Aufmerksamkeit auf den Atem. Beobachte die Bewegung. Und lasse den Atem langsam werden. Spüre, wie du sitzt. Entspanne deine Schultern, dein Gesicht und schließe die Augen. Wenn du merkst, dass du abgelenkt bist, hole dich zurück und höre auf meine Stimme. Brahman ersann den Plan, dass die Götter, der Devas, einen großen Sieg über die Dämonen erringen sollte. Die Götter waren stolz und glücklich, obwohl Brahman ihren Sieg schon vorher arrangiert hatte. Doch die Götter dachten, sie selbst hätte gesiegt. Brahman bemerkte diese Eitelkeit und zeigte sich den Göttern. Die Götter erkannte ihn nicht und sagte zueinander, wer oder was ist dieses wunderliche Wesen? Neugierig fragte sie Gott Agni, das Feuer, wirst du für uns herausfinden, wer dieses erstaunliches Wesen ist? Agni eilte zu Brahman. Brahman fragte, wer bist du? Agni antwortete, ich bin Agni, der Allwissende. Brahman fragte, oh ja, was ist die Quelle deiner Kraft? Agni antwortete, mit meinem Feuer kann ich alles verbrennen, was auf der Erde existiert. Brahman legte ein Strohhalm vor Agni auf den Boden und sagte, dann verbrenne dies. Agni lief zum Stroh und versuchte, es zu verbrennen. Es gelang ihm nicht und enttäuscht ging er zurück zu den Göttern und sagte, ich kann nicht entdecken, was oder wer dieses schöne Wesen ist. Die Götter wandten sich an Gott Vayu, den Wind, und fragte, gehst du, Vayu? Versuchst du herauszufinden, wer dieses wunderbare Wesen ist? Vayu eilte zu Brahman, und Brahman fragte, wer bist du? Vayu antwortete, ich bin Vayu, jeder kennt mich als Matarishvan, der kosmische Wind, das, was den Luftraum um Mutter Erde füllt, der Beweger im Raum. Brahman fragte, oh ja, was ist die Quelle deiner Kraft? Vayu antwortete, ich kann alles, was auf der Erde ist, wegblase und wegtrage. Dann legte Brahman einen Strohhalm vor Vayu auf den Boden und sagte, puste und trage dies weg. Vayu rannte zum Stroh und versuchte sein Bestes, wegzupusten. Vayu hat es auch nicht hingekriegt. Er ging zurück zu den Göttern und Vayu sagte zu seinen Mitgöttern, ich kann nicht entdecken, was diese erstaunliche Kreatur ist. Die Götter wandte sich daraufhin an Gott Indra, den Blitz oder Geist. Er solle gehen und nachforsche, was dieses wunderbare Wesen ist. Das ist gut, sagte Indra. Indra ging zu Brahman. Aber als er dort ankam, fand er anstelle von Brahman eine schöne Frau, Uma, die Göttin der Weisheit. Indra fragte Uma, wer ist diese wunderbare, geheimnisvolle Person? Die Göttin Uma antwortete, das ist Brahman, das ist derjenige, der den Sieg errungen hat, obwohl sich die Götter dafür Lob preisen. Da wusste Indra, dass die geheimnisvolle Person niemand anderes als Brahman war. In der Tradition wird gesagt, dass Agni, Vayu und Indra über alle andere Götter erhaben sind und deshalb in Zeremonien und Rituale hochgeachtet werden, weil diese drei Brahman zuerst begegnet sind und es erfahren haben. Indra wird am meisten gefeiert, weil er der Erste war, der Brahman kannte. Die Moral der Geschichte ist, dass reines Bewusstsein oder Brahman wie ein Blitz erkannt werden kann, der sich unerwartet zeigt. Ein Moment echter Einsicht, der von einer enormen Klarheit begleitet wird. Auch als numinose Erfahrung bezeichnet, zu deren Merkmale es gehört, dass sie eine ganzheitliche Erfahrung ist. Du fühlst dich in eine Ganzheit eingebunden. Eine Abgrenzung gibt es nicht. Es scheint, dass, wenn man so ein Erlebnis hat, es nie verblasst. Wenn man sich das erste Mal verliebt, kann es so sein. Ineinander aufgehen, nicht mehr vom anderen zu unterscheiden. Das Numinose kann auch in der Erfahrung eines Kunstwerkes oder in der Natur einen Platz finden. Die Kena Upanishad schließt mit der Motivation, durch Meditation weiter nach diesem reinen Bewusstsein zu suchen, mit Aufmerksamkeit zu beobachten, achtsam zu sehen und zu hören, statt zu gucken und zu lauschen. Die Wahrheit zu sprechen, richtig zu handeln, nicht zu glauben, sondern zu wissen. Soweit dieser Podcast. Ich hoffe, dass deine Neugierde geweckt ist, mehr über dich und dein Bewusstsein zu entdecken. Fühle dich frei, deine Frage zu stellen, gerne per E-Mail. Es wird mich motivieren, zu versuchen, sie zu beantworten. Bis zum nächsten Mal. Und wir schließen mit der Wiedergabe von Om, um uns an die vier Bewusstseinsebenen zu erinnern. Om.